Heute starten wir ganz ohne Firlefanz in diese Podcast-Folge und fokussieren uns auf das Wesentliche. Und zwar die Frage, wie die aktive Arbeit an Unternehmenskultur und die Gestaltung von Veränderungen sich auf die Performance einer Organisation auswirkt und Unternehmen dabei helfen kann, sich auf Kerngeschäft und Kundinnen zu fokussieren. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr reinhört. Zu Gast sind heute zwei Kolleginnen aus der Otto Group, die sich bereits seit vielen Jahren mit Kulturwandel und Change Management beschäftigen. Bianca Lammers und Svenja Reinicke. Aus dem Strategiebereich der Otto Group heraus hat Bianca 2015 den Kulturwandel gemeinsam mit zwei Kollegen initiiert. Seitdem hat sie den Prozess kontinuierlich aktiv mitgestaltet. Und heute leitet die Betriebswirtin und systemische Organisationsberaterin das Kulturwandel 4.0 Team der Otto Group. Svenja Reinicke ist Gründungsmitglied des Kulturwandel 4.0 Teams und leitet außerdem das Kulturwandel-Kollektiv. Das ist ein Netzwerk aus über 600 Organisationen aus ganz verschiedenen Branchen, in dem mehr als 1000 Menschen aus HR, Organisationsentwicklung, Change und zum Beispiel Kommunikation zusammenkommen. Und das tun sie, um sich auszutauschen und gemeinsam an den Herausforderungen der digitalen Transformation zu arbeiten. Eine wichtige Plattform dafür ist die CDX, die Cultural Development Experience, die dieses Jahr am 24. Juni zum 7. Mal stattgefunden hat. Was die CDX so besonders macht, warum das Lernen im Kollektiv einfacher ist und welche Praxistipps die beiden erfahrenen Kulturwandlerinnen für Organisationen haben, die sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben, das erfahrt ihr im Interview. Hallo Svenja, hallo Bianca, herzlich willkommen und schön, dass ihr euch die Zeit für den Podcast nehmt.
Moin, danke für die Einladung.
Hallo Marina.
Ohne Firlefanz, Fokus auf Performance. Das ist ja das Titel der diesjährigen CDX gewesen. Was meint ihr damit? Wie hilft Kultur der Performance eines Unternehmens?
Ja, ohne Firlefanz. Was wollen wir damit sagen? Also für uns ist eben Kulturwandel kein On-Top-Spaß-Thema, sondern essentiell für die Zukunftsfähigkeit einer Organisation. Das wird super häufig missverstanden. Und diesen Punkt wollten wir aber unbedingt auch mit der CDX nochmal ganz klar machen. Und das macht dann auch viel mit dem Spirit von so einer Veranstaltung. Also wir haben bei dieser Remote-Veranstaltung geguckt, was braucht es da eigentlich, um irgendwie noch attraktiv und cool zu sein im Jahr 2024, wenn man sich remote trifft. Aber was ist vielleicht auch zu viel? Also wie kann man mit einfachen Mitteln Nähe auf Distanz kreieren, ohne da eine Show abzuliefern und irgendwie da Firlefanz zu machen. Und die letzten Jahre war die CDX auch häufig ein Barcamp, wo jeder ein Thema mitbringen konnte. Und das war immer schön und super spannend und total vielfältig. Aber in diesem Jahr haben wir wirklich geguckt, was sind die Herausforderungen, die uns alle gerade bewegen, die Kultur verändern und in Change-Management-Prozessen drinstecken und haben so ganz klar 6 Sessions kreiert und kuratiert, die die aktuellen Herausforderungen behandeln, die wir alle gerade haben. Und das war für uns so eine CDX ohne Firlefanz.
Und im Grunde genommen sind wir mit dem Titel von der CDX auch schon bei einem unserer Kernthemen im Kulturwandelprozess. Ohne Firlefanz heißt ja auch weglassen üben, Nein sagen, Themen abschneiden und Fokus auf das, was wichtig ist, priorisieren. In einem Unternehmen von unserer Größe ist das natürlich ein ständiges Trainingsfeld. Und wie hilft jetzt die Kultur der Performance oder unserer Performance hier? Wir stellen uns in unserem Kulturwandelprozess regelmäßig die Frage, welche Gewohnheiten, welches Verhalten legen wir hier eigentlich im Unternehmen an den Tag? Also welche Verhaltensweisen zeigen sich? Wie transparent sind wir miteinander? Hat eigentlich jeder oder jede die Infos, die er oder sie gerade braucht, um handlungsfähig zu sein? Treffen wir Entscheidungen in vernünftiger Geschwindigkeit? Nutzen wir wirklich die Perspektivvielfalt unserer Organisation, zum Beispiel über interdisziplinäre Teams? Im Kulturwandelprozess geht es im Kern bei uns darum, immer wieder unsere Art der Zusammenarbeit zu hinterfragen und dann Trainingsfelder zu schaffen, weil wir eben nicht mit dem Finger schnipsen können und uns neue Regeln geben können. Also wirklich Trainingsfelder zu schaffen, in denen wir als Unternehmen neue, künftig unabdingbare Fähigkeiten festigen können.
Und welchen Firlefanz kann man aus eurer Sicht weglassen? Also was ist beim Thema Kulturwandel und Unternehmenskultur nur Shishi? Und bitte nennt jetzt nicht das viel zitierte Bällebad, von dem ich eh nicht glaube, dass es irgendwo in Unternehmen gestanden hat.
Ja, entscheidend ist dabei, dass Kulturwandel halt nicht so zur Parallelveranstaltung wird. Also man kann so im Kontext Kulturwandel noch so viele Team-Workshops machen, in dem es irgendwie um Zusammenarbeit geht. Aber eigentlich schmieren sich alle nur Honig um den Mund oder sprechen über Belanglosigkeiten oder toben halt vielleicht irgendwo in einem Bällebad, wer weiß. Aber so arbeitet man dann eben nicht wirklich an der Kultur, sondern Kulturwandel ist für uns, wenn es auch an die eingemachten Themen geht, wenn es wirklich um ehrliches Feedback geht, auch in Bezug auf ganz konkrete Situationen, wo businessrelevante Projekte oder Prozesse vielleicht nicht so gut gelaufen sind, weil es irgendwie an der Zusammenarbeit lag. Und da kommt es eben auch auf die richtigen Methoden an, um wirklich auf den Kern der Herausforderungen zu kommen. Wie arbeiten wir hier zusammen? Wie verhalten wir uns? Wie ist die Haltung zueinander? Und wo hakt es da wirklich?
Ich würde gerne das Wort Firlefanz vielleicht mal etwas relativieren. Ich habe ja schon gesagt, es geht darum, mit Mustern zu brechen oder auch Regeln zu verändern. Und dann geht es natürlich darum, mit Interventionen zu arbeiten. Vielleicht ein Beispiel, was wir ja auch häufig, auch schon früher zitiert haben. Wir haben ja bei der Kickoff-Veranstaltung zum Kulturwandelprozess ganz bewusst versucht, mit unseren gewohnten Informationskaskaden zu brechen, weil wir gesagt haben, wir brauchen künftig mehr Transparenz, Informationen zur gleichen Zeit, offene Dialoge. Und wir haben die Teilnahmeplätze verlost. Typischerweise hätten wir das Top-Management nach Hamburg eingeladen und dann irgendwie in der zweiten Schleife die zweite Führungsebene mitgenommen und eine Woche später im Intranet irgendwie nochmal einen Post abgesetzt. Und das heißt, wir wollten mit unseren gewohnten Informationsmustern brechen. Unser Mittel dazu war eine Verlosung. Firlefanz, Fragezeichen, spielerisch, ja. Das Ergebnis war, ich verkürze das jetzt mal stark, ne, Trainingsfeld, wir haben da viele Maßnahmen hinterhergeschoben, aber das Ergebnis war ein anderes Informationsverhalten in der Organisation. Wir sagen, es braucht natürlich eine gewisse Kreativität, um in ein anderes Miteinander zu kommen. Und das kann sich dann auch, glaube ich, manchmal nach Firlefanz anfühlen. Aber im Kern geht es natürlich darum, genauso wie Svenja sagt, es nicht als Parallelveranstaltung zu spielen und wirklich an den Kern in der Themen zu kommen. Und ich liebe in diesem Zusammenhang ein Zitat von El Hotzo. Ich weiß nicht, ob den jemand von den Hörern und Hörerinnen vielleicht kennt, der irgendwo mal gepostet hat, eines der größten Irrtümer des modernen Arbeitsmarktes ist, dass Arbeitgeber wirklich glauben, dass in Anführungsstrichen Team-Events Jobs irgendwie attraktiver machen würden. Ah, cool, Lasertag mit Leuten, die sich unwohl fühlen, wenn ich sie duze. Und ich finde, das bringt es so herrlich auf den Punkt, weil auch wir haben ja im Laufe des Prozesses eine Duzkultur etabliert. Natürlich nicht auf Ansage, sondern weil es genau in unseren Prozess passte und es sich so ergeben hat. Und ich finde, das zeigt ganz schön, worum es denn eigentlich im Kern geht.
Die CDX hat jetzt bereits zum 7. Mal stattgefunden. Erzählt doch gern mal ein bisschen davon. Was macht die Veranstaltung aus? Was ist das Besondere daran?
Ja, Wahnsinn, ey. Schon 7 Jahre. Vielleicht mal ein kurzer Rückblick, warum wir eigentlich 2018 mit der Veranstaltung gestartet haben. Also wir haben uns, als der Kulturwandelprozess in der Otto Group begonnen hat, von Anfang an mit anderen Organisationen eigentlich ausgetauscht. Wir sind auf andere zugegangen. Viele kamen auch auf uns zu, weil eben alle nicht wussten, wie das jetzt funktioniert, so eine Kultur zu verändern und irgendwie große Organisationen zu bewegen. Und daraus hat sich dann schnell so eine kleine Community gebildet. Das wurden dann schnell immer mehr tatsächlich, weil wir dann ja auch von der Otto Group aus in der externen Kommunikation ganz viele Einblicke in unsere Prozesse gegeben haben und viel darüber geredet und berichtet haben. Und dann kamen viele auch auf uns zu und haben gesagt, oh, ihr bei der Otto Group, ihr macht das ja so toll, wir wollen von euch lernen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir stehen auch noch an ganz vielen Stellen ganz, ganz am Anfang, aber lasst uns doch alle irgendwie zusammen lernen und wir können die Plattform dafür schaffen und auch euch alle, die jetzt auf uns zukommen, untereinander vernetzen. Und das war dann aber eben so, dass häufig wir das aus dem Kulturwandel-Team waren, die dann mit diesen ganzen anderen spannenden externen Organisationen gesprochen haben. Aber es gibt ja hier im Konzern ganz, ganz, ganz viele, die Veränderungen gestalten. Und deswegen wollten wir halt bei der ersten CDX vor allen Dingen das interne Wissen mit dem externen Wissen vernetzen und da die Leute eben zusammenbringen. Naja, und wie kann man sich das dann vorstellen? Also das ist halt echt cool so. Dann tauschen sich irgendwie Hermes und Bauer aus der Otto Group mit irgendwie der GIZ oder der Handelskammer Hamburg oder Lufthansa Technik und irgendwie einem Mittelständler, der Wellpappe herstellt oder so, zum Thema Kulturanalyse aus. Also da stellen wir halt einfach fest, wir haben alle die gleichen Herausforderungen und sprechen irgendwie die gleiche Sprache. Und vor allen Dingen begegnen sich da auch häufig Organisationen, die eigentlich im Wettbewerb zueinander stehen. Aber wenn es dann halt um so Themen wie ja, Führungsfeedback oder agiles Arbeiten oder so geht, dann begegnen wir uns da im sozusagen pre-competitive Space. Und das ist dann irgendwie total spannend und ja, macht dann irgendwie ganz, ganz viel aus. Und da ist dann auch so eine Gemeinschaft zu spüren, weil häufig sind wir, die irgendwie im Change Management arbeiten, so als EinzelkämpferInnen auch unterwegs. Gerade in Covid war das ganz stark zu merken, wie dankbar die Leute auch waren, dass wir sie da zusammengebracht haben und da irgendwie so eine Gemeinschaft bilden konnten. Weil man geht dann am Ende raus und weiß, ah, man ist nicht alleine hier mit den Herausforderungen und allen anderen geht es auch so. Und es sind mühsame Prozesse, wo super viel Geduld gefragt ist, aber wir können das irgendwie zusammen schaffen. So. Und wir von der Auto Group legen da halt auch immer eine ganz besondere Offenheit irgendwie an den Tag. Also wir tauchen da wirklich in den Maschinenraum ein, unserer Prozesse. Wir laden unsere Vorstände ja auch ein, die dann da in einer sehr ungeskripteten, vertrauensvollen Atmosphäre auch Einblicke geben in die Herausforderungen, die sie auch haben. Und was auch spannend ist, wir versuchen da wirklich die praxisrelevanten Themen irgendwie auf den Tisch zu kriegen, weil wir alle kennen solche Konferenzen, wo halt häufig irgendwie BeraterInnen und DienstleisterInnen dann da ihre Produkte pitchen. Also dann spricht man über interne Kommunikation und dann heißt es so, ach und mit der und der App sind alle deine Probleme übermorgen gelöst. Und das ist dann halt irgendwie schade, weil dann wird es unauthentisch und da versuchen wir sehr sensibel zu sein und wollen eigentlich keine Plattform schaffen für irgendwie Vertriebsaktivitäten und Akquise, sondern da wirklich die Themen besprechen, die aus der Praxis kommen und die da relevant sind und da so ein bisschen so einen geschützten Raum irgendwie kreieren. Und das macht für mich dann so den besonderen Reiz eigentlich dieses Netzwerks, dem Kulturwandel-Kollektiv und eben der Veranstaltung der CDX aus.
Tja, spannend. Und was sind eure größten Learnings aus diesen 7 Jahren CDX?
Na, eigentlich tatsächlich dieses, wir haben alle die gleichen Herausforderungen und wenn wir gemeinsam darüber sprechen, werden wir am Ende alle besser und können dann da, ja, wir sagen das immer so ein bisschen so für den Wirtschaftsstandort Deutschland oder eben auch im deutschsprachigen Raum, können wir da wirklich was tun, wenn wir uns zusammentun, die Kräfte bündeln und da miteinander lernen.
Fokus auf Performance ist ja nicht nur das Thema der diesjährigen CDX gewesen, sondern gilt auch für die Otto Group allgemein. Und ich glaube, es ist total klar, dass man in herausfordernden Zeiten den Fokus aufs Wesentliche, das Kerngeschäft und die KundInnen legen muss. Doch wie setzt man das eigentlich in die Tat um? Also wie lernt eine große Organisation das Fokussieren?
Ja, wie du gerade sagst, eigentlich ist jedem oder jeder von uns ja klar, dass wenn wir uns auf etwas fokussieren, wir etwas mit unglaublich viel Kraft und Geschwindigkeit nach vorne bringen können. Das fängt ja schon bei jedem von uns im Alltag an und das ist natürlich in einer Organisation nicht anders. Und obwohl wir das wissen und Fokus auf Performance ist natürlich auch erstmal eine totale Plattitüde und keiner kann dem ja auch so wirklich widersprechen, aber es gelingt eben häufig nicht. Und genau sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen und eben auch zu trainieren, wie können wir uns denn fokussieren, das ist unser Schwerpunkt im Kulturwandel aktuell, den wir übergreifend angehen. Und in der Praxis sieht es ganz unterschiedlich aus, wie wir das trainieren. Mal geht es darum, zum Beispiel bei einer Strategie- und Zielentwicklung zu unterstützen. Wenn eine Firma oder ein Bereich ganz stolz um die Ecke kommt und von 75 Jahreszielen berichtet, setzen wir zum Beispiel da an, erarbeiten Not-Now-Listen, vernetzen vielleicht mit Töchterfirmen wie der Otto, die bereits einen sehr etablierten Zieleprozess hat. Mal geht es darum, im Rahmen von Team-Workshops zum Beispiel konkret zu erarbeiten, wo können eigentlich Aktivitäten abgeschnitten werden? Wie gehen wir damit um, wenn wir mal in so eine Kill-Your-Darlings-Phase gehen? Wo darf man auch mal traurig darüber sein, dass man seine liebgewonnene Aktivität gerade nicht weiter vorführt, weil etwas anderes Priorität hat? Auch dafür würde ich immer empfehlen, mal kurz einen Raum aufzumachen, damit das Ding dann aber auch abgehakt ist und durchbesprochen ist und man wirklich mit voller Kraft sich auf eine Aktivität konzentrieren kann. Übergreifend haben wir zum Beispiel eine Initiative mit den Vorständen gestartet und unsere Reportings entschlackt, ganz im Sinne von Fokus auf das Wesentliche. Mein Lieblingshack hier ist der Quick-Test, den wir ja immer mal wieder auch ganz am Anfang des Kulturwandelsprozesses bei uns etabliert haben. Also wenn ihr, liebe Hörer oder HörerInnen, das Gefühl habt, ihr macht etwas bei euch im Unternehmen, was eigentlich keiner braucht und was keinen Wert fürs Unternehmen bringt, vielleicht lasst ihr das einfach mal weg und guckt in den nächsten Wochen, ob sich jemand beschwert. Also du siehst, unterschiedlich, vielleicht auch manchmal spielerisch, um aber genau dann den nächsten radikaleren Schritt zu gehen. Vielleicht etwas plakativ jetzt mit den Beispielen, ist das unser Ansatz, wie wir dann Trainingsfelder schaffen, um Fokussierung in der Praxis zu trainieren.
Und welche Rolle kommt dabei aus eurer Sicht dem Top-Management zu?
Also Bianca hat gerade schon so ein bisschen was angedeutet. Es geht uns vor allen Dingen darum, dass das Top-Management auch ins Vorleben kommt. Also dass man da wirklich auch zu denen gucken kann so und dann sieht, aha, auch die machen sich auf den Weg und verändern sich. Also da geht es ganz viel darum, authentisch zu sein und auch immer wieder redundante Botschaften zu senden. Also so ein Top-Management hat eben viele Bühnen und spricht mit vielen Menschen und da dann redundante Botschaften senden, warum Kulturwandel wichtig ist und was Kulturwandel eigentlich ist. Aber was Bianca schon gesagt hat, eben auch in ihrem Wirkungskreis Veränderungen gestalten. Zum Beispiel dieses Thema Reporting scannen. Also wo konnten die dann abschneiden bei den Reportings, die sie regelmäßig bekommen? Und wo hatten dann ganz viele Leute einfach viel, viel weniger Arbeit, weil dann eben auf diese Weise rauskam, eigentlich braucht das Top-Management diese Reportings gar nicht für ihre Steuerung und hat dann einfach mal dementsprechend Feedback gegeben. So. Also das ist ja wirklich was, wo sie selber eine Initiative gestartet haben und wir dann halt auch viel darüber berichtet haben und versucht haben, dem eine gewisse Öffentlichkeit zu geben, um dann halt diese Vorbildfunktion da irgendwie deutlich zu machen. Und wenn ich von Bühnen spreche, finde ich es eben auch spannend, dass wenn dann da diese redundanten Botschaften gesendet werden, Kulturwandel immer wieder erklärt wird und vor allen Dingen aber auch nicht so in einer Parallelwelt, von der ich gerade schon sprach, irgendwie bleibt, sondern dann der Connect zum Business hergestellt wird. Also diese Rolle kommt denen auf jeden Fall zu, dass dann auch in herausfordernden Situationen deutlich gemacht wird, was hat das jetzt mit Kulturwandel oder unserer Kultur zu tun. Zum Beispiel in der Covid-Zeit wurde da ganz deutlich gemacht, auch vom Top-Management, dass der Kulturwandel, den wir dann ja schon lange gestartet hatten, uns überhaupt erst in die Lage versetzt hat, das ganze Thema mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten und so weiter so schnell auch irgendwie umzusetzen. Also wenn sich Rahmenbedingungen permanent in hoher Geschwindigkeit da irgendwie verändert haben, konnten wir das relativ unaufgeregt, situativ irgendwie lösen, weil wir diese kurzen Abstimmungswege, das direkte Feedback, mutige Entscheidungen und so weiter schon jahrelang im Kontext Kulturwandel trainiert hatten und das dann auch so zusammenhängend erklären und sichtbar zu machen, wie dann eben unsere Business-Performance und vor allen Dingen auch in der Krise mit dem Kulturwandel da zusammenhängt, da spielt das Top-Management eine entscheidende Rolle.
Für mich ist nochmal zentral wichtig, bei allen Veränderungen, die wir anstoßen, muss das Top-Management den Rahmen dazu bieten. Also vielleicht relativiere ich nochmal meinen kleinen Hörer- und Hörerinnen-Tipp, den ich gerade gegeben habe, mit Blick auf Quick-Test. Zu Hause nachmachen würde ich das Ganze natürlich nicht, ohne das Backing des Top-Managements zu dem Veränderungsprozess. Und da wird es, glaube ich, dann ganz, ganz plakativ deutlich, wenn ich natürlich anfange, irgendwas wegzulassen und mir dann direkt den nächsten Ärger einheimse vom Vorstand, was ich denn da tue, ist so ein Prozess natürlich schneller wieder zu Ende, als man gucken kann. Daran wird vielleicht ganz deutlich, wie wichtig es ist, wenn man in einen ernsthaften, authentischen Veränderungsprozess gehen möchte, Dinge hinterfragen will, Dinge zwingend anders ausprobieren muss, Betonung auf ausprobieren, dann braucht man dazu das Go und den Rahmen vom Top-Management.
Ihr beschäftigt euch ja mit den Themen Kultur und Change bereits seit sehr vielen Jahren. Habt ihr den Eindruck, dass sich die aktuellen Change-Prozesse von denen aus der Vergangenheit unterscheiden?
Ich glaube, was wir alle gerade erleben, ist ein Gefühl von, oh Gott, der Change hört gar nicht mehr auf. Parallele Change-Prozesse. Wir sprechen ja auch immer von Polykrisen. Wir haben eine ganz hohe Dynamik. Häufig changen wir, also verändern wir uns auf ein, ich sag mal, moving target. Also wir können die Zukunft ja gar nicht mehr so stark voraussehen. Es ist mit viel mehr Unsicherheiten verbunden und die Ausschläge, die Volatilitäten sind viel höher. Also viele sprechen in dem Zusammenhang von Dauerchange. Gekoppelt würde ich auch immer sagen mit einer anderen Erwartungshaltung der Mitarbeitenden, mit einem großen Bedürfnis nach Transparenz, Beteiligung. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Was wir merken ist, dass uns die Learnings und das Training aus unserem übergeordneten Kulturwandelprozess helfen mit Blick auf transparente Kommunikation, iteratives Vorgehen, aber gleichzeitig, eben weil es diese hohe Dynamik hat, die hohe Unsicherheit hat, ist es immer ein Austarieren, was funktioniert, was nicht. Und manchmal gelingt es und wir finden eine gute Balance aus dem, was wir uns neu angeeignet haben und bewährten Mitteln. Und manchmal klappt es auch nicht. Und in dem Feld bewegen wir uns und es bleibt ein Austarieren und es bleibt ein Trainieren.
Und zum Abschluss. Welche drei Tipps würdet ihr Organisationen geben oder empfehlen, die sich aktuell in einem Change- oder Transformationsprozess befinden und vor lauter Ratgeberlektüre und Beraterangeboten nicht mehr wissen, wo oben und unten ist?
Ja, also vielleicht mal zum ersten Tipp, das klang jetzt schon zwischendurch an. Der Fisch stinkt einfach vom Kopf. Und das haben wir wirklich ernst genommen. Also bei uns hat der Prozess wirklich erst gestartet, als klar war, der Vorstand steht dahinter und steht nicht nur dahinter, sondern ist verantwortlich für den Prozess und nicht wir irgendwie als Kulturwandelteam. Wir als Kulturwandelteam können lediglich Angebote machen, was die jeweiligen nächsten Schritte da in so einem Prozess sein können. Aber ja, das bedeutet eben auch, der Vorstand hat selber ganz stark an sich als Gremium gearbeitet und hat sich zu Beginn des Prozesses regelmäßig eingeschlossen, begleitet auch von einem Coach für Organisationsentwicklung und hat an sich gearbeitet. Wie reden wir eigentlich miteinander? Was für Silo-Denke gibt es hier bei uns im Vorstand? Wie sprechen wir auch eine Sprache, wenn es um Veränderungen geht? Und das hat total lange gedauert, aber das war halt ein enormer Hebel und auch eine Grundvoraussetzung. Und davon profitiert dieses Gremium halt heute irgendwie immer noch so. Also das würden wir unbedingt raten wollen. Nie einen Prozess starten, wenn nicht ganz klar ist, dass auch da ganz oben die Veränderungen gewünscht sind und gewollt sind und da eben auch die eigenen Verhaltensweisen hinterfragt werden. Und ich möchte aber gar nicht nur vom obersten Top-Management eigentlich sprechen, sondern es geht darum, einfach die Führungskräfte als besondere Schlüsselpersonen da im Blick zu behalten, denn denen kommt einfach eine besondere Bedeutung zu. Also das kennen wir wahrscheinlich irgendwie alle. Für mich als Mitarbeiterin ist die Führungskraft häufig das Unternehmen. Also ich gucke zu der nächsthöheren Person und die verkörpert in dem Moment das Unternehmen. Und deswegen ist das eigentlich der erste Tipp so, der Fisch stinkt vom Kopf.
Dann schließe ich mal an mit dem zweiten Tipp. Wir sagen ja immer, Kulturwandel ist ein Prozess. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man erstens nicht denkt, Kulturwandel ist ein Sprint und zweitens auch nicht denkt, Kulturwandel ist ein Marathon. Denn auch ein Marathon ist irgendwann vorbei, unsere stetige Veränderung aber nicht. Das heißt, wir haben im Dezember 2015 den Kulturwandel bewusst nicht als Projekt ausgerufen, sondern als Prozess. Ein Projekt hätte ein klar definiertes Ziel, einen Projektplan, eine klare Timeline und ein Ende. Das hat unser Kulturwandelprozess nicht. Und nur so können wir auch diesem permanenten Wandel begegnen. In dem Moment, als uns klar war, dass das kein Projekt ist, sondern ein Prozess, hatte das auch eine Auswirkung, wie wir diesen Prozess gestalten. Nämlich ergebnisoffen und iterativ. Wir planen in Zeiträumen von 3 bis 6 Monaten. Und das klingt für einige vielleicht inzwischen total normal, aber muss ich nochmal vorstellen, 2015, gefühlt bei einem Großprojekt, was den ganzen Konzern betraf, war das super ungewöhnlich. Das heißt, mein Tipp: In dem Moment, wo man bei sich gedanklich den Schalter umgeswitcht hat und in einem Prozess denkt und in Zeitscheiben plant, sieht der Prozess immer wieder anders aus. Man kann viel, viel besser den Herausforderungen, die sich dann im Moment zeigen, begegnen. Und auch bei uns wird dieser Prozess immer wieder anders aussehen.
Ja, und der dritte Tipp wäre wahrscheinlich, dass es besser ist, Kulturwandel nicht mit New Work gleichzusetzen oder auch zu verwechseln. Weil die Begrifflichkeiten zu vermischen, kann irgendwie schnell kritisch werden. Also wir erleben häufig, dass Leute irgendwie ihre Büroflächen umgestalten und Social Spaces aufbauen und die ganz bunt angemalt sind und so weiter. Und dann ist da aber im Zweifel gar keiner drin und dann werden die gar nicht genutzt. Weil aus unserer Sicht gehen Kulturwandelprozesse nochmal eine Ebene tiefer. Also es geht darum, die Werte, die Einstellung und die Verhaltensweisen, die da in einem Unternehmen sind, tiefgreifend umzugestalten. Und das passiert halt nicht alleine, wenn man das Gebäude irgendwie umbaut, sondern das muss dann eben auch mit Leben gefüllt werden. Also wenn ich mir überlege, wie wollen wir hier zusammenarbeiten, dann muss da vielleicht auch mal ein Workshop anders mit einer Geschäftsführung oder irgendwie dem Topmanagement oder so durchgeführt werden, dass man spürt, die Dialoge sind hier ganz anders. Oder wir arbeiten ja auch viel mit diesen Activity-Based Working-Konzepten, wo man wirklich in die Reflexion kommt als Team, welche Arbeitsumgebung brauche ich auch für welche Aufgabe und dann kann ich das eben auch nutzen. Aber es reicht eben nicht diese Umgestaltung alleine. Und ein weiteres Beispiel ist noch so das Thema Workation. Das ist ja auch gerade in aller Munde so als New Work-Thema. Und dann wird es auch häufig mit Kulturwandel irgendwie gleichgesetzt. So, wieso, wir erlauben doch jetzt ja auch Workation, ist doch mega cool. Aber das reicht eben nicht, eine Workation irgendwie anzubieten oder so eine Möglichkeit der Remote-Arbeit, sondern Remote-Arbeit oder auch Hybrid-Arbeit erfordert halt ein hohes Maß an Vertrauen und die Abkehr von traditionellen Vorstellungen, dass man eben im Büro gemeinsam ist und nur da Arbeit stattfinden kann. Und da ist man dann eben wieder auf Verhaltens- und Gewohnheitsebene, was man eben auch trainieren muss, wie man da plötzlich auf Distanz führt oder irgendwie asynchron kommuniziert. Und da braucht es eben ganz zusätzliche Maßnahmen und nochmal Orte und Räume und Zeiten, wo man das gemeinsam reflektieren kann. Also was ich damit sagen will ist, alles, was im New Work-Kontext passiert, kann ganz klar Auswirkungen auf die Kultur haben. Aber ich würde nicht darauf vertrauen, dass wenn ich New Work-Konzepte irgendwie etabliere, wie jetzt Workation oder irgendwie neue Büroflächen, dass ich darauf nicht vertrauen kann, dass dann die Kultur sich von alleine verändert, sondern es sollte immer eingebettet werden in einen tiefgreifenden, strategischen und gut gesteuerten Veränderungsprozess.
Also fokussieren könnt ihr euch wirklich. Das waren 3 sehr konkrete und greifbare Tipps. Vielen Dank dafür. Und wir sind damit auch am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vor allen Dingen für euren Input.
Danke dir.
Wenn ihr noch mehr über die CDX24, den Kulturwandel in der Otto Group oder das Kulturwandel-Kollektiv erfahren möchtet, schaut doch mal auf ottogroup.com vorbei. Dort gibt es jede Menge weitere Informationen und vor allem einen sehr lohnenswerten Rückblick von der diesjährigen CDX. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr. Vor allem aber hört ihr hoffentlich auch in 2 Wochen wieder rein. In der nächsten Folge, dem Staffelfinale, spreche ich mit Tina Stridde von der 8x Trade Foundation über Pilze, Rockstar-Fotografie und vor allen Dingen nachhaltige Baumwolle. Bis dahin!